Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Predigt von Samuel erinnern könnt, aber er hat auf einen, ich muss es mir aufschreiben, Adi Preißler sich bezogen. Ich kannte bis zu diesem Sonntag diesen Namen nicht und hätte ihn ohne Samuel vermutlich auch nicht kennengelernt. Und ich dachte mir aber, wenn Samuel berechtigt ist, sein Hobby oder ein Thema, für das er sich interessiert, einzubringen, dann darf ich William Shatner bringen. Wer kennt William Shatner? Ja, also die Gruftis unter uns, der erste Darsteller von Captain Kirk, also der erste bekannte Darsteller von Captain Kirk, Kommandierender der NCC 1701 des Raumschiffes Enterprise. Also nichts, was man wirklich wissen muss. Vielleicht ist das bei Adi Preißler anders. Aber dieser William Shatner ist durch seine Rolle als Captain Kirk Ende der 60er bis rein in das neue Jahrtausend berühmt geworden. Das war eigentlich die Rolle. Wer Shatner sieht, sieht Kirk und keiner sieht T.J. Hooker oder irgendeine andere Rolle, die er auch mal gespielt hat. Dieser William Shatner, wie gesagt, Ende der 60er Jahre wurde die Serie gestartet und ist dann etliche Folgen produziert worden. William Shatner hat nach 40 Jahren dann gesagt, es geht alles so schnell. Die Geschichte nimmt kaum Notiz von deiner Präsenz. Wow, also so einen Spruch hatte man von Captain Kirk dann doch nicht. Es geht alles so schnell, die Geschichte nimmt keine Notiz von deiner Präsenz. Was heißt das? Naja, er ist 40 Jahre älter gewesen und er merkt, naja, es verfällt alles. Alles, was man so macht im Laufe des Lebens, es vergeht. Ja, man ist mal berühmt für eine gewisse Zeit. Und wir Trekkies, wir haben ja Fanclubs, wir laden ja bis zur heutigen Zeit noch die alten Darsteller auf Star Trek Conventions ein, um irgendwann mal diesen Schauspieler zu sehen, obwohl der Schauspieler mit der Rolle, die er gespielt hat, eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber das lässt nach, weil nach dem gefühlten ersten Darsteller von Captain Kirk, gab es schon wieder andere Schauspieler und Shatner hat gemerkt, mein Ruhm verblasst. Die Zeit vergeht so schnell und die Geschichte nimmt kaum Notiz von deiner Präsenz. Er ergänzte, man kann schwerlich einen Eindruck in der Geschichte hinterlassen. Und schon kurz nachdem man diese Welt verlassen hat, verblasst dieser Eindruck. Shatner ist jetzt nochmal berühmt geworden, weil er es tatsächlich geschafft hat, in den Weltraum zu kommen. Früher war er ja nur Schauspieler, aber er ist tatsächlich mit einer dieser privaten Raketen in etwas hier geschossen worden, was man Weltraum nennen darf. Also er ist natürlich nicht durchs Universum geflogen, hat mal schnell eine Umdrehung um die Erde gemacht in einer bestimmten Flughöhe und ist lebend wieder runtergekommen. Aber als ich das las, dachte ich, ja, als junger Mensch ist man unterwegs und sagt, wow, jetzt habe ich meine Ausbildung abgeschlossen oder ich kann mir meine Ausbildung auswählen. Nicht mehr der Schullehrplan diktiert mir, was ich lernen soll, sondern ich wähle mir eine Ausbildung und dann gehe ich in die Welt und ich verändere die Welt. Und das ist ein jugendlicher Elan, der toll ist. Ganz so jugendlich bin ich nicht mehr. Hatte jüngst mal gesagt, ich gehe auf die 60 zu, was natürlich schon ein bisschen schwierig ist mit 53, aber mathematisch gesehen gehe ich auf die 60 zu. Das tut Timeon allerdings auch rein technisch. Also von daher, aber so mittlerweile dieser jugendliche Elan, ja, wie viele Spuren hast du im Leben hinterlassen? Und was ist, wenn du irgendwann sterben wirst, wann auch immer das ist? Was ist denn dann? Da steht da irgendwo ein Grabstein. Ich bin mit Diana vor ein paar Wochen über unseren Friedhof in Marienfelde gelaufen und haben die verwittertesten Grabsteine uns angeguckt, wo man schon nicht mal lesen konnte, wer da steht. Also wer da liegt, also welcher Name auf dem Grabstein steht. Und wir merkten, die Grabstelle seit Jahrzehnten vermutlich nicht mehr gepflegt. Man ist weg. Und dann passierte noch etwas anderes. Und all das hat beigetragen zur Themenauswahl für heute. Wir hatten Weihnachten einen Weihnachtsbaum, wie viele andere. Das ist Tradition bei uns in der Familie. Ja, und dann irgendwann muss der Weihnachtsbaum übers Fenster in den Garten geschmissen werden und dann vom Garten zur Straße gezuppelt werden, damit dann die Stadtreinigung diesen Baum dort abholt. Und ich musste dieses Mal weinen, als ich das tat. Weil ich merkte, dass etwas nicht passierte, was gefühlt in den letzten 28 Jahren immer passiert war. Wir haben vor 28 Jahren unser erstes Kind bekommen. Und immer bin ich mit dem jüngsten Kind gemeinsam den Baum an die Straße ziehen gegangen. Also Papa hat das Ding aus dem Fenster geworfen. Ihr wisst, wir wohnen im ersten Stock, da aus dem Fenster raus und dann im Garten mit dem Kind das Ding zur Straße zuppeln. Und das war für das kleinste Kind immer Abschied nehmen von dem schönen Weihnachtsbaum. Und besonders in Erinnerung ist mir Amy, die dann dem Bäumchen auch noch einen Kuss geben musste. Weil das war ihr Weihnachtsbaum. Und den musste sie verabschieden und Sie hat dem etwas strohnenden Ding noch ein Küsschen gegeben. Das macht sie als 16-Jährige nicht mehr. Und meine Augen tränten, weil ich merkte, ja, Ansgar, deine Zeit, dass du kleine Kinder hast, ist vorbei. In der Zeit, wo ich die kleinen Kinder hatte und wir uns, also mehr Lissy, aber manchmal auch ich, dann nächtelang mit den Kindern durchs Haus bewegt haben, bis sie dann endlich eingeschlafen sind und wir auf die Uhr guckten, merken, wunderbar, in einer Stunde ist Aufstehen angesagt, jetzt lohnt sich das Hinlegen auch nicht mehr. Da hat man sich gewünscht, dass die Kinder groß werden und jetzt kriege ich Pipi in die Augen, wie eine Kollegin sagt, immer dann, wenn ich merke, meine Kinder sind nicht mehr klein. Da kommt keiner mehr, um auf Papas Schoß zu kuscheln. Die Zeit vergeht. Und damit müssen wir umgehen, oder? Ihr könnt lachen über meine feuchten Augen, wenn ich darüber nachdenke. Die noch keine Kinder haben, ich sage, wir reden noch mal drüber, wenn es bei euch soweit ist. Und deswegen will ich gerne mit euch über Psalm 90 sprechen. Ich hatte es ja geschrieben, wer es gelesen hat, dass ich gerne mit euch über Psalm 90 sprechen möchte. Dem einzigen Psalm im Alten Testament, oder im Buch der Psalmen, um genau zu sein, der dem Mose namentlich zugewiesen ist. Also wir wissen nicht, ob auch andere Psalmen von ihm stammen, aber bei diesem Psalm ist es der einzige, wo auch sein Name als Verfasser drin steht. Und über den möchte ich gerne mit euch sprechen. Und wer den Psalmtext vorher gelesen hat, wird vielleicht gesagt haben, wow, das ist ein toller Vers und hier ist ein toller Vers und das ist ein toller Vers. Und dem stimme ich total zu. Ich fühle mich aber völlig inkompetent, den genannten Psalm auszulegen. So dieses klassische, den Kontext beachten von den einzelnen Versen. Mir fällt allein schon der Gedankenfluss ein bisschen schwer in diesem Psalm. Und ich merke manchmal, was soll ich bitte jetzt mit diesem Satz hier anfangen? Und das gleich vorab, das werde ich nicht leisten. Ihr kriegt keine komplette Auslegung des Psalmes, sondern ich möchte 2 bis 3 Aspekte herausgreifen. Wenn ihr, die es gelesen habt, diesen Psalm zusammenfassen solltet in 1, 2 Schlagsätzen, was wäre wohl eure Antwort? Also was ist das Thema dieses Psalmes? Das war keine rhetorische Frage. Aufschreiben. Nee, brauchst nicht. Ja, gut, danke. Den Tod zum Lehrmeister machen. Die Ewigkeit Gottes und die Vergänglichkeit des Menschen. Danke, Sven. In diese Richtung geht's. Ich habe bei mir so gesagt, naja, eigentlich gibt es für mich 3 Aussagen. Gott ist ewig. Unsere menschliche Zeit ist begrenzt. Nutze die Zeit klug. Da geht es nicht um richtig oder falsch. Ich sage mal, alles ist richtig, ja. Aber darum geht es in dem Text. Gott ist ewig, so wird er vorgestellt. Die Zeit des Menschen hingegen ist begrenzt. Und deswegen lasst uns diese Zeit, die wir haben, als Menschen klug nutzen. Und diese 3 Punkte möchte ich auch betonen, wobei der Punkt 3 der spannende oder der wichtigste Punkt für mich ist. Bevor wir zum Text selbst kommen, es gibt für jeden Ausleger, der sich am Psalm 90 heranwagt, ein Problem. Nämlich zu überlegen, wo in den 120 Lebensjahren des Moses ist dieser Psalm wohl geschrieben worden. Wie alt war Mose, als er Psalm 90 schrieb? Das sagt der Psalm nicht, so wie wir ganz selten irgendwelche Jahresangaben haben. Von daher ist alles, was ich jetzt sage, reine Spekulation. Ich kann es nicht beweisen und ihr könnt es vermutlich nicht widerlegen. Ausleger gehen. Und ich habe jetzt tausende von Auslegern gelesen, mindestens, wenn nicht sogar 10.000. Nein, alles übertrieben. Ich habe ganz kurz mal bei 2, 3 reingeguckt und sie denken, dass dieser Psalm im zeitlichen Zusammenhang zu Numeri 20, also 4. Mose 20, entstanden ist. Wie gesagt, es gibt keinen Beweis. Aber ich würde gern mit euch in die Ereignisse von Numeri 20, 4. Mose 20 hineinsteigen und dann rückwärts zurückgehen zum Psalm 90. Und dann versteht ihr vielleicht, ja, das könnte sinnvoll sein, zu sagen, dass Mose diesen Psalm geschrieben hat, nachdem das sich ereignet hat, was in Numeri 20 steht. Wir haben ja die 5 Mosebücher, das 4. Buch wird auch Numeri genannt und dort Numeri 20. Und ich werde jetzt nicht das ganze Kapitel mit euch lesen, das überfordert uns total. Aber wenn ihr mal, ihr Bibeln mit Überschriften habt, die Hückes-Wagner haben ja keine, aber die mit Überschriften, dass ihr einfach mal kurz schaut. Es gibt im Grunde genommen drei Ereignisse in diesem Kapitel. Und ich muss zugeben, mir ist bis zur Vorbereitung auf diese Predigt nicht aufgefallen, dass diese drei Ereignisse alle im gleichen Kapitel stattfinden. Ich wusste, dass Miriam irgendwann stirbt. Ich wusste, dass Aaron irgendwann stirbt. Und ich wusste, dass irgendwann was passiert ist, weswegen Mose nicht ins verheißene Land durfte. Aber dass diese drei Ereignisse alle in Kapitel 20 stehen, das war mir nie so präsent. Nummer 20, bei mir überschrieben mit Miriams Tod. Und tatsächlich, die größte weibliche Führerin des Volkes Israels stirbt. Und die Bibel verwendet im Deutschen 7 Wörter dafür. Nämlich in Nummer 20, Vers 1. Miriam starb dort und wurde dort begraben. Das ist ein Ereignis, was uns vermutlich relativ kalt lässt. Aber wer war Miriam im Hinblick auf Mose? Ihr dürft reden. Schwester. Es ist seine Schwester. Und alle Ausleger vermuten, es ist eine ältere Schwester. Und es ist die Schwester, die der Pharaonenprinzessin sagt, ach, ich kenne da eine Hebräerin, die könnte dieses Baby, was du gerade gefunden hast in dem Körbchen, ja für dich versorgen. Und um sowas machen zu können, also so mit einer Prinzessin so zu agieren, da ist man nicht in dem Amelina-Alter, da ist man schon so vielleicht 10 Jahre, 12, 14 Jahre alt. Sprich, immer wenn Miriam und Mose sich gekloppt haben, denk bitte dran, da hat sich die große Schwester mit dem kleinen Bruder gekloppt. Der kleine Bruder, der übrigens der Führer des Volkes ist. Und die stirbt. Miriam stirbt. Seine Schwester stirbt. Mit der er ungefähr 40 Jahre lang ziemlich eng zusammenarbeiten musste. Und sie stirbt. Am Ende des Kapitels wird kurz etwas erwähnt, was dann später nochmal genauer ausgeführt wird, nämlich Vers 28, also Kapitel 20, Vers 28, da heißt es in Vers B, und Aaron starb dort auf dem Gipfel des Berges. Aaron starb. Das war im Hinblick auf den Priesterdienst eine wichtige Sache, aber wer war Aaron in Bezug auf Mose? Sag's laut. Der Bruder. Und bei dem wissen wir definitiv, dass er 3 Jahre älter war. Als Aaron hier stirbt, ist er 123 Jahre. Das könnt ihr aus Kapitel 33, Verse 38 bis 39 entnehmen. Aaron stirbt mit 123 Lebensjahren. Wir wissen nicht genau, wie viel Abstand zu dem Tod von Miriam ist, aber es wird im gleichen Kapitel berichtet. Ich nehme mal an, es war halbwegs zeitnah. Da können ein paar Wochen dazwischen gewesen sein, vielleicht ein paar Monate. Aber die Schwester stirbt, der große Bruder stirbt. Ein Bruder, der Mose an die Seite gestellt wurde, weil Mose sagte, ich kann nicht reden, könnte ich nicht einen Pressesprecher kriegen. Und dann kommt Aaron. Also auch hier Jahrzehnte des gemeinsamen Dienstes. Und dieser Mann stirbt. Dieser Mann, von dem schon 2 Söhne vorher gestorben wurden. Ich drücke das ganz bewusst mal in der Passivkonstruktion aus. Die beiden Söhne, die falsches Feuer, fremdes Feuer am Altar brachten und dann weggerafft wurden von Gott. Das heißt, es stirbt der Bruder, nachdem einige Zeit zuvor schon die beiden Neffen, glaube ich, sind das, gestorben sind. Am Ende von Kapitel 20 aus Numeri ist mehr oder weniger die ganze Familie von Mose tot. Ich kann euch nichts was über seine Frau sagen, diese kuschitische Frau, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es mit den Kindern aussieht. Aber die Familie, die Mose aus Ägypten mitgenommen hat, ist nicht mehr. Und in der Mitte zwischen diesen beiden Todesfällen haben wir diese Geschichte, wo Mose was mit dem Felsen machen soll und was anderes tut und dann eine Strafe bekommt. Da gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht drauf ein. Das ist ein total spannendes Ereignis. Am Ende können wir zusammenfassen, Mose sündigt und darf deswegen nicht in das verheißene Land. Das sind die Ereignisse von Numeri 20, von dem Ausleger ausgehen, dass sie die Grundlage bilden dafür, dass Mose nachsinnt und einen Psalm schreibt. Denn so sind die Psalmen grundsätzlich zu verstehen. Psalmen sind das Nachsinnen der Israeliten über das Wirken Gottes an den Menschen. Und ich springe jetzt wieder zu Psalm 90. Und da heißt es im Psalm 90, Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge geboren waren und ehe du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du, oh Gott. Du lässt den Mensch zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie, das heißt die Menschen, hinweg. Sie sind wie ein Schlaf. Sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. In der Gegend, wo dieser Psalm gelesen wurde, sprass morgens das Gras auf, dann kam die Tageshitze und das Gras war danach wieder weggebrannt. Ist also nicht eine wochenlang schöne grüne Wiese da, sondern morgen sprost was auf, dann kommt die Tageshitze, die senkt alles weg. Vers 6, am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit. Denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? Wenn eure ganze Familie verstirbt, und zum Teil einige davon versterben, weil sie sündigen. Und wenn du selbst bei deinem eigenen Leben registrierst, dass du Gott hingegeben bist und dann aufgestachelt wirst vom Volk, mit groben Worten mit dem Volk zu reden und etwas zu tun, was Gott nicht angeordnet hat. Wenn du in der Hitze deines Dienstes einen Fehler machst, so wie es Mose in Numeri 20 tat, und du dann erfährst, du darfst nicht ins verheißene Land, vielleicht schreibst du dann einen solchen Psalm. Denn hier wird im Grunde genommen genau das aufgezeugt. Unser Leben welkt dahin. Und unser Stolz, das, was wir getan haben, das ist ja das, was hier mit Stolz gemeint ist in Vers 10. Der Stolz ist Mühe und Nichtigkeit. Nehmt einen Kochtopf, packt Wasser rein, dreht auf volle Temperatur. Dann seht ihr den Dampf irgendwann aufsteigen. Am Topf sieht man ihn noch und sagt, boah, was für ein Dampf. Und je weiter oben, desto nichtiger ist das Ganze. Das Wort Nichtigkeit im Hebräischen meint genau das, was so ein Dampf ist. Man kann es zwar sehen, aber irgendwie ist es dann doch nicht mehr da. Es ist vergebens. Und obwohl Mose diese realistische Sicht auf das Leben hat, habe ich nicht den Eindruck, dass er pessimistisch ist oder dass er hier frustriert ist, dass er alles hinschmeißen möchte, sondern er sagt, nee, damit muss ich realistisch umgehen. Mit der Tatsache, dass wir alle sterben und mit der Tatsache, dass da, wo wir uns mühen, viel Nichtigkeit dabei ist. Aber der Psalm endet nicht in Vers 11. Und dann kommt ein Vers, den ich glaube Harald und ich gerne haben. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Schlechte Vorbereitung. Ich habe in meinem Handy eine App. Meine Frau hasst diese App wie verrückt. Also es gibt vieles, was sie in meinem Handy nicht so doll mag, aber dieses Ding mag sie auch nicht. Ihr könnt es nicht lesen. Aber diese App kann ich jederzeit schnell aufrufen und dann stehen da Zahlen. Zum Beispiel haben wir vor 11.440 Tagen geheiratet. Und in 33 Tagen werde ich nach Mallorca fliegen auf meine Wüstenzeit. Deswegen habe ich mir gekauft, weil ich mich gerne auf Sachen freue. Und dann denke ich, okay, nur noch 33 Tage. Als ich es eingetragen hatte, waren es 60 Tage. Hey, ich habe schon die Hälfte der Strecke hinter mir. Am Ende ist es immer noch ein Monat. Aber ich mag solche Dinge. Ist vielleicht der Kaufmann unter mir, der Buchhalter. Ich habe zwei weitere Zahlen eingegeben. Ich bin 19.475 Tage alt. Ich brauche Psalm 90, Vers 12 nicht. Herr, lehre mich zählen meine Tage. Ich habe eine App dafür. Ist es das, was Mose meint? Zählen? Grundschulrechnen? jedes Jahr hat 365,25 Tage, wenn wir die Schaltjahre mit einrechnen, mit so und so viel multipliziert. Ist das das, was Mose den Herrn bittet? Herr, bring mir diese Mathematik bei. Wir kommen nochmal zu dem Handy gleich zurück. Nein, das ist nicht der Punkt. Wenn hier von Lehre uns zählen unsere Tage die Rede ist, dann ist immer interessant, in die anderen Bibelübersetzungen zu gucken. So lehre uns bedenken unsere Lebenszeit, übersetzt von Heiden etwas freier. Der sagt sich, ich muss nicht wortwörtlich übersetzen, ich will kommunikativ sein. Lehre uns bedenken unsere Lebenszeit. Und ihr merkt, das ist nicht mehr Grundschulmathematik, die hier gefordert ist. Schlachter sagt, lehre uns unsere Tage richtig zählen. Freut die Lehrer unter uns. Es geht nicht nur darum zu zählen, es muss richtig gezählt werden. Und was macht Luther? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich war eben verwirrt, bin ich im falschen Vers? Nein, so übersetzt er das. Und ihr merkt, es geht eben nicht um Grundschulmathematik, das, was meine App macht mit 19.000 Tagen. Denn was habe ich am Ende gewonnen? Was habt ihr jetzt gewonnen, dass ihr wisst, dass ich 19.000 Tage alt bin? Habt ihr nichts gewonnen? Worum geht es also, wenn er hier sagt, lehre uns zählen? Viele Doktoren der Mathematik, viele Professoren kriegen dieses Zählen nicht hin. Die können dir was von Quantenphysik erzählen. Die können mit injektiven Zahlen arbeiten, was ich irgendwann mal in der Oberschule gehört, aber nie verstanden habe. Aber sie können dieses Zählen nicht leisten, weil es mehr als einen Verstand bedingt, um das Zählen zu leisten. Mose formuliert ganz bewusst, Herr, lehre mich das. Und nochmal, Mose ist am Pharaonenpalast erzogen worden. Der hatte alles, was an wissenschaftlichen Lehrern vorhanden war, schon genossen. Aber er sagt, hey, ich brauche mehr als dieses reine Zählen. Ich brauche von dir, dass du mir beibringst, wie ich meine Tage richtig zähle. Wer etwas zählt, kommt doch zu einer gewissen Bewertung, oder? Nehmen wir mal Kinder. Kinder zählen gerne. Ich weiß nicht, wie es bei euren Kindern ist, aber wir hatten immer irgendwie so eine Spardose, ein Sparschwein oder irgendeine Klimperkiste, wo alle Münzen reingeworfen wurde, die so ein Kind bekam. Da wurde mal von Opa und Oma ein bisschen Geld gegeben, wurde reingeworfen in die Box und dann war man beim Bäcker einkaufen und das Kind durfte bezahlen und das Wechselgeld durfte das Kind behalten, das kam in die Box. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo das Kind merkt, ich habe ja diese Box, dann wird die Box auf den Tisch ausgekippt oder auf den Boden und dann wird gezählt. Ich habe 22 Münzen. Und meine Schwester hat nur 3 Scheine. 22 Münzen könnten höchstens 44 Euronen sein, oder? Und bei 3 Scheine kommst du bei 15 Euro mindestens an. Es könnten aber auch 300 Euro sein. Ihr merkt, das reine Zählen ist es nicht. Sondern wir müssen bewerten, was wir da tun. Was ist denn das für eine Münze? So eine Kupfermünze? Oder so eine gold aussehende Münze? Oder Silber mit Goldteil? Und je höher der Wert, desto wertvoller das Ganze. Das heißt, die reine Menge sagt nichts aus, sondern wir müssen bewerten, Fremdwort evaluieren. Das kennt ihr aus eurem Geschäft vielleicht. Krankenschwester evaluieren, Pflegekräfte evaluieren. Man guckt, was haben wir gemacht an dem Menschen und was ist dabei rausgekommen. Und dann sagt man nicht, 42 Stunden investiert. Das ist Zählen nach Grundschulmathematik. Es ist aber kein Evaluieren nach dem Motto, was ist denn dabei rausgekommen? Wir Menschen, wir lieben aber zu zählen, statt zu evaluieren. Ich habe so und so viele Follower. Mein Kanal ist von so vielen Leuten abonniert worden auf YouTube. Oh, mein letztes Posting hat so und so viele Likes bekommen. Und meine Freundesliste oder wie auch immer das Ding heißt bei den jeweiligen Social Media. Ich habe so und so viel, Anführungsstriche unten, Freunde, Anführungsstriche oben. Was ist das? Evaluieren oder zählen? Kommt mal in eine Notlage, dann schaut mal, wie viele von diesen Freunden euch wirklich beiseite stehen. Dann kommt ihr langsam zu einem Evaluieren. Solange das nicht passiert, seid ihr immer nur bei einem Zählen. Ja, das sind ja weltliche Aspekte. Wir Christen sind frei von sowas. Klassische Frage, wenn Pastoren sich treffen, wie groß ist deine Gemeinde? Was ist das für eine Frage? Ich verstehe die Frage. Das ist so klassischer Smalltalk-Blödsinn. Und wenn du einmal darüber nachgedacht hast, stellst du diese Frage nicht mehr. Weil was heißt denn das, dass die eine Gemeinde vielleicht 10 Leute hat? Und wie lange dienst du schon in dieser Gemeinde, ist dann die nächste Frage? Na, seit 15 Jahren. Na, großes Kino. Du merkst, dass du plötzlich als Pastor, als Pfarrer, als Missionar in so einen Rechtfertigungszwang kommt, warum deine Gemeinde nicht so groß ist, wie jemand anders, der sagt, ja, also vor 5 Jahren haben wir angefangen, da war nur ich, meine Frau und die 3 Kinder, aber jetzt sind wir 200 Leute und wir machen 4 Sonntagsgottesdienste. Dann merkt ihr, wie wir anfangen zu zählen, statt zu evaluieren. Denn das heißt am Ende erstmal gar nichts. Heißt auf jeden Fall nichts, wie gut mein Dienst ist. Bloß weil meine Bibelschulklasse voll ist. Ich habe die vollsten Klassen, aber das hat mit mir nichts zu tun. Ich habe die Vorschule, da müssen alle durch. Das steht so in der Schulordnung drin. Alle müssen ins Bibelkundejahr. Also von daher habe ich natürlich die vollste Klasse. Selbst wenn ich sie nicht hätte, was würde das heißen? Also lasst uns aufpassen, dass wir nicht auch zählen und uns mit Prunk schmücken, der gar kein Prunk ist, sondern lasst uns beten, Herr, lehre uns zu evaluieren unsere Tage. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch Zeit nehmt, eine halbe Stunde vielleicht, wo nichts stört. PC aus, Handy weg, Kinder in den Kühlschrank stecken, was auch immer. Dass ihr einfach mal einen Moment Ruhe habt und klärt nach, was ist das eigentlich, wonach ich strebe? Was ist so, was wichtig ist? Worin investiert ihr eure Lebenszeit? Die 19.000, wenn ihr so alt seid wie ich, wenn ihr jünger seid, die 15.000 oder wie viel auch immer. Strebt nach Weisheit, indem ihr Gott bittet, euch zu lehren, was mit eurem Leben ist. Bittet ihn, dass er euch hilft, euer Leben zu evaluieren. Lügt euch dabei nichts in die Tasche, sondern wartet auf die Hilfe des Heiligen Geistes. Hilf mir, Herr, meine Lebensgestaltung, sofern sie in meinen Händen liegt, zu evaluieren. Das heißt, mit deinen Augen zu begutachten. Gib mir die Weisheit, das, was meine Lebenstage füllt, inhaltlich, zeitlich, gut einzuschätzen. Schenke mir den Freimut und die Kraft, notwendige Korrekturen anzugehen und durchzuhalten. Denn wenn ich feststelle, dass ich mein Leben viel zu viel mit Unsinn fülle und ich merke, dass das Nichtigkeit ist, ein Hauch von Dampf, der irgendwie schnell wieder weg ist, dann ist es doch weise zu sagen, das will ich sein lassen. Hilft mir dabei, das zu identifizieren, zu ändern. Und Herr, schenke mir Freunde, die mich dabei unterstützen, den guten, den weisen Lebensweg zu gehen, anstatt mich auf die Seite zu ziehen, wo nur das Zählen wichtig ist. Wie viele Friends, wie viele Followers, wie viele Likes, wie viele Thumbs up, Daumen hoch oder wie auch immer deine Bewertungsmethode bisher aussah. Schenk mir Freunde, die mich nicht zur Verschwendung, sondern zur weisen Verwendung meiner Zeit anleiten. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und das betrifft die Jugendlichen, die Verführung 16, 17 Stunden am Tag in den Händen halten. Du kannst so viel Zeit mit diesen Dingern verbringen. Und ich arbeite massiv mit dem Krempel hier auch. Ja? Ich sage jetzt nicht, das Berühren dieser Figuren ist verboten. Ja? Aber wie viel Zeit ist da gut verwendet? Ja, ich muss doch aber. Ey, ich rede nicht als Papa mit dir. Ich rede nicht als derjenige, vor dem ich rechtfertigen muss. Ich lade dich ein, den Herrn zu bitten, dass er dich belehrt, weise mit deiner Zeit umzugehen. Und das fängt damit an, dass du deine bisherige Zeitverwendung einfach mal evaluierst. Aber es sind nicht nur die jungen Leute, die ihre Zeit verschwenden. Auch wir Älteren verschwenden unsere Zeit. Jedes Mal überlege ich, ob ich weniger Zeitung lesen sollte. Und ich habe jetzt noch nicht mal gesagt, welche Zeitung. Aber gehört, dass ZDF hier nicht besonders gut ankommt bei bestimmten Brüdern. Ja, also wie viele Nachrichtensendungen muss ich gucken, um auf dem Laufenden zu sein? Wie viel Zeitung muss ich lesen, um auf dem Laufenden zu sein? Und am Ende, was bringt es dem Reich Gottes, wenn ich auf dem Laufenden bin? Ja, aber Ansgar, das muss ich in meinem Beruf. Okay, wenn du das in deinem Beruf musst, alles gut. Ein Politiker, der nicht auf dem Laufenden ist, kann kein Politiker sein. Alles gut. Aber wie viel Zeit muss ich wissen oder investieren in das Lesen von Zeitschriften? Da kann man die eine Nachrichtensendung gucken und danach kommt noch eine andere Nachrichtensendung. Also bei uns ist traditionell, dass wir die Abendschau gucken, damit wir so ein bisschen Berliner Lokalkolorit abbekommen. Da kommt wieder die Handbewegung, dabei war das ein anderer Sender als das ZDF. Und danach gucken wir dann, jetzt darf ich schon mal die Hand frei machen, Achim, danach gucken wir dann nahtlos die Sendung aus dem ARD, die nicht die Heute, sondern die Tagesschau heißt sie dort. Ja? Also, und dann lese ich noch eine Wochenzeitung und täglich online. Das Portal dieser Wochenzeitung. Und ist das eine gute Zeitverwendung oder nicht? Also alle paar Jahre kündige ich meine Abos. Jetzt habe ich wieder IDEA abonniert. Jedes Mal, wenn ich es lese, sage ich, ja, es ist für mich schon gut zu wissen, was nicht nur im brüdergemeindlichen Club so passiert, sondern auch mal aus den anderen Kirchen zu sehen, da sind genauso Leute, die für die Bibeltreue eintreten. Ja, obwohl sie einen Pfarrer haben, wo ich sage, buh, was will ich mit dem Pfarrer? Aber ich finde das wichtig, aber wie viel Zeit investiere ich? Und das ist ein Ping-Pong-Spiel. Da gibt es nicht schwarz und weiß. Ich werde nicht sagen, Zeitung lesen ist falsch. Ich sage nicht, Fernsehen ist falsch. Ich sage nur, lasst euch von Gott Weisheit schenken, vielleicht immer wieder mal neu zu evaluieren, ob ihr die Balance immer noch habt. Oder ob das, ich übertreibe mal, das viele Lesen von säkularen Informationen euch die Zeit nimmt, auch mal die Bibel zu lesen. Ein guter Freund von mir, Martin Manten, begrüßte mich. Wir haben uns über ein Jahr nicht gesehen und er begrüßte mich letzten Monat und nahm mich in den Arm, egal was die Schulordnung zum Thema Umarmung ansieht. Und ich meinte, du, ich weiß gar nicht, ob wir uns gerade umarmen dürfen, aber wir haben uns so lieb, wir wollten uns umarmen. Wir haben es gemacht, ich bekenne meine Schuld an der Stelle. Und er meinte, Ansgar, ich habe vor einem halben Jahr aufgehört, jede Woche neue Corona-Verordnungen zu lesen. Ich will jetzt nichts zu den Corona-Verordnungen inhaltlich sagen, aber ich weiß, als das ganze Thema losging, ich habe jede Woche bei der Berliner Morgenpost, die hatten so ein cooles Portal, nachgeguckt, wie sind denn die aktuellen Regelungen? Auf wie viel Meter darf ich mit wem im Park laufen? Darf ich auf der Bank sitzen oder darf ich nur um die Bank herumjoggen? Ich habe das irgendwann sein gelassen, weil ich gesagt habe, das soll mich nicht so viel dominieren. Es ist wichtig, die Regeln zu kennen, aber muss ich wirklich jedes Mal wissen, was gestern Abend schon beschlossen wurde? Corona außen vor. Mir geht es nicht ums Corona-Thema, mir geht es nur um, wir haben immer einen Grund, warum wir uns mit etwas beschäftigen. Und wenn Papa vor dir steht, ja, dann wirst du immer diese Gründe nennen. Die Frage ist aber, vor Gott würdest du sagen, du, das war schon wichtiger, was der Senat sich da ausgedacht hat, wichtiger als dein Wort. Deswegen bin ich die letzten 3 Monate leider nicht zum Lesen deines Wortes gekommen. Zur Rettung derer, die von Berufswegen Corona-Verordnungen kennen müssen, um Regeln für die Gemeinde festzulegen oder für Jungschar-Freizeiten. Manchmal muss man sich in sowas reinknien. Und das ist dann auch okay. Aber wenn die Freizeit vorbei ist, kann man auch mal ein paar Monate Ruhe geben an der Stelle. Lehre uns, zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Es geht darum, weise zu sein. Meine älteste Tochter hat lange Zeit ein ganz großes Plakat an ihrer Wand hängen gehabt. Da stand ein Bibelvers drauf, Sprüche 14, Vers 8. Sprüche 14, Vers 8. Und da heißt es, die Weisheit des Klugen ist es, seinen Weg zu begreifen. Aber die Narrheit der Toren ist Täuschung. Ich glaube, keiner würde von uns gerne als Vollpfosten bezeichnet werden, als Narr. Oder als Tor. Aber diese Sache sagt hier, ey, der Tor wird dadurch definiert, dass er sich täuscht. Und der Weise wird wodurch definiert, dass er seinen Weg begreift. Also, dass er evaluiert, dass er beurteilt, welchen Weg bin ich bisher gegangen? Wie habe ich meine Zeit eingeteilt? Worin habe ich meine limitierten Energien gesteckt? Und um jetzt nochmal Psalm 90 in Erinnerung zu rufen, auch nach vorne zu gucken, wie viele Tage habe ich denn eigentlich noch? Es gibt einen Menschen, der mal gesagt hat, lebe jeden Tag so, als wenn es dein letzter Tag wäre. Steht nicht in der Bibel. Würde ich nicht ganz so hochhängen wollen, aber der Gedanke ist natürlich spannend. Wenn du wüsstest, jetzt will ich nicht den Apfelbaum zitieren, aber wenn du wüsstest, dass du jetzt nur noch 3 Wochen zum Leben hast, wäre es dann nicht klug, über diese 3 Wochen nachzudenken? Aber nein, wir denken, ich bin 17 oder bin 21 oder bin 53. Man kann auf die Internetseite vom Statistischen Bundesamt gehen, Status.noch-irgendwas, und kann nachschauen. Und ich habe das mal gemacht, habe mal nachgeguckt, welche Lebenserwartung ich noch habe. Das sind sehr ausdifferenzierte Lebenserwartungen dort. Und mein Tod steht statistisch in 10.474 Tagen vor mir. Das wäre etwas, was ihr vielleicht schon mal in den Kalender eintragt, Beerdigung. Ich weiß noch nicht genau, auf welchem Friedhof. Also ich fange jetzt langsam an, meine Beerdigung tatsächlich vorzubereiten. Also so eher juristisch und finanziell. Aber in 10.000 Tagen habt ihr vielleicht einen Termin. Aber nicht ihr alle, weil das ist nur eine Statistik. Es könnte sein, dass es bei mir länger dauert oder schneller geht oder dass ihr zu dem Zeitpunkt nicht mehr lebt. Aber wir alle wissen doch, dass wir sterben. Und die Weisheit des Klugen besteht darin, seinen Weg zu begreifen. Retrospektiv zurückschauend, wie bin ich mit meiner Zeit umgegangen? Und prospektiv nach vorne guckend, wie viel Zeit bleibt mir noch? Und das weiß keiner, wie viel Zeit bleibt. Was schreibt Mose? In Vers 10, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Wenn meine Vermutung wahr ist, hat Mose das geschrieben, als er 120 Jahre alt war. Und sein eigener Tod, der zwar erst in 5. Mose 34 berichtet wird, ist Wochen oder Monate nur noch in der Zukunft. Wir wissen, dass Aaron mit 123 gestorben ist und wir wissen, dass Mose mit 120 gestorben ist. Da 4. Mose 20 den Tod von Aaron berichtet, ist der Tod von Mose nicht mehr weit. Lasst euch nicht täuschen, dass wir noch in 4. Mose sind und noch so viele Kapitel zu lesen sind. 5. Mose ist nichts anderes als ganz viele lange Reden. Da vergeht kaum noch Zeit. Und ich weiß, dass Mose weiß, dass er ins Verheißene nicht mehr kommt, ins Verheißene Land nicht mehr kommt, sondern dass er vorher sterben wird. Und das war schon seit 4. Mose 13 klar. Dann hieß es, dass bis auf 2 Männer diese Generation, die aus Ägypten geflohen ist, nicht ins Verheißene Land kommen wird. Mose hatte vor Augen, ich werde bald sterben und lasst uns doch bitte diese Klugheit übernehmen. Und er war 120, sagt aber, naja, normalerweise ist das Standardalter 70 bis 80 und da stimmt das Statistische Bundesamt durchaus zu. Also ihr könnt ja alle mal überlegen, wie alt ihr seid und sagen, 70 bis 80, das ist so die Linie. Frauen ganz klein ticken länger, aber das ist so wenig der Unterschied, dass ich da jetzt mich auch nicht drauf ausruhen möchte. Ich glaube, der Punkt ist klar. Alles andere wäre vielleicht übertrieben. Ich möchte an ein Gleichnis nur erinnern. In Lukas 12 ist davon berichtet. Da sagt ein sehr reicher Mann, hat bei sich selbst überlegt, was will ich jetzt eigentlich machen? Ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Er war so ein Bauer, also er selbst hat nicht gearbeitet, das haben seine Leute gemacht. Aber er hatte halt so viel Landgut, dass er, Lukas 12, ab Vers 13, dass er so viel Sachen eingefahren hat von der Ernte, dass er gesagt hat, ich weiß gar nicht, wo ich mit dem ganzen Zeug hin soll. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen. Das ist eine kluge Maßnahme. Wenn die Vorratslager nicht mehr reichen, baue ich neue Vorratslager. Ist doch klug. Und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und bis dahin war es vielleicht auch klug, aber jetzt kommt das eigentliche Motiv. Ihr erinnert euch, dass ich vorhin gesagt habe, wenn Papa kommt, kannst du immer irgendwelche Gründe nennen. Aber die Frage ist, was ist das dahinterstehende Motiv? Und er sagt, das Motiv ist, und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Wie lautet die Antwort Gottes? Ihr kennt sie. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Was bringen dir die größeren Scheunen, die du dir gebaut hast, um auf der Erde einen tollen Ruhestand zu haben? Du Tor, du Vollpfosten, wie kannst du nur so töricht sein, zu denken, dass das was bringt? Du hast deine Tage schlecht evaluiert. Du hast in die Vergangenheit geguckt, hast in die Zukunft geguckt, und dein einziges Trachten war danach, dass du ein tolles irdisches Leben hast. Du Tor, du hast keine Ahnung, ob du die 70, 80 Jahre erreichst oder auf die 120 Jahre kommst. Könnte es jederzeit sein, dass Gott deinem Leben ein Ende bereitet. Und was hast du dann von dem Zeug, was du angesammelt hast? Merk dir, das Evaluieren ist nicht ein reines Zählen, sondern es ist ein in Gottes Augen Dinge bewerten. lasst uns die Schätze im Himmel sammeln, ist eine andere Formulierung, Matthäus 6. Aber auch das, ihr seht, das durchtränkt eigentlich AT wie NT. Wir müssen sehen, dass wir die richtigen Dinge tun und das in Fleißigkeit. In Fleiß, Fleißigkeit. Das Einzige, was dich glücklich machen kann, um nochmal zu der irdischen Freude zu sprechen, wird in Vers 14 angesprochen. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Dazu will ich nur ganz kurz was sagen. Ja, Gott will, dass wir unsere Zeit für ihn verwenden, dass wir gut evaluieren, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Und dass wir die richtigen Dinge fleißig tun und möglichst gut tun. Und jetzt kommt dieser Vers 14, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Und ich glaube, die einzige sichere, lebenslange Freude, die ein Mensch haben kann, nochmal die einzige sichere und lebenslange Freude. Ich weiß, dass es ganz viele Freuden gibt, aber die einzige lebenslange und sichere Freude ist die Erfahrung der Liebe Gottes. Schönes Auto haben macht Spaß. Insbesondere, wenn es wieder funktioniert. Es gibt viele Sachen, die Spaß machen. Aber lasst uns Zeit investieren, die Liebe Gottes zu verstehen und zu kommunizieren. Und sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Du wachst morgens auf, Hartmut Jäger, mein Freund, hat mir gesagt, Ansgar, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sage ich als erstes, guten Morgen, Jesus. Das ist ja eine komische Übung. Aber irgendwie fand ich es interessant. So drückt Hartmut Jäger, Geschäftsführer unter anderem von der Christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg. Ja? Also der große Verlag der Brüderwelt. Oder einer Brüderwelt, muss man ja vorsichtig formulieren. Und der sagt jeden Morgen, guten Morgen, Jesus. Also er blickt gleich auf Jesus. Und das ist so ähnlich wie hier, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Ich will morgens, wenn ich aufwache, über deine Liebe, über deine Gnade nachdenken, denn dann bin ich satt. Und natürlich gehe ich trotzdem noch ein Brötchen essen oder eine Banane, irgendwas frühstücken, mein Müsli, mein Porridge. Aber wahre, ewige, sichere Freude habe ich nur, wenn ich über Gottes Liebe nachgedacht habe, wenn ich sie verinnerlicht habe und wenn ich sie weitergebe. Und das hat etwas damit zu tun, wie ich meine Zeit verbringe. Ich lese morgens tatsächlich die Nachrichten. Ich ärgere mich jetzt. Da gibt es so eine App, wo ich immer draufgehe, einfach nur gucken, was ist heute Nacht passiert. Und wenn in China ein Sack Reis umgefallen ist und ich es morgens nicht gelesen habe, ja, was ist dann? Der Reissack liegt trotzdem auf der Seite. Ja, also muss ich die Nachrichten lesen. Ich merke, dass ich da den falschen Fokus habe. Ich müsste morgens Bibelvers-App aufmachen oder gleich die Bibel. Und das möchte ich einfach als Selbstkritik mitnehmen. Und vielleicht habt ihr ähnliche Dinge, die ihr mitnehmen möchtet. Und ich möchte noch zu Vers 17 etwas sagen und dann zum Ende kommen. Wie gesagt, es ist First Picking heute. Ich suche mir nur ein paar Verse aus, die ich halbwegs verstehe. Alle anderen überlasse ich euch für künftige Predigten. Vers 17. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, festige du es. Ein schöner Parallelismus dort, also schöne Poesie damit kommt, dass bestimmte Dinge mehrfach gesagt werden, dass sie verdreht werden, ein sogenannter Chiasmus, also hier ist Poesie vom Feinsten drin. Aber mich hat das eigentlich begeistert, dieses festige über uns das Werk unserer Hände. Wenn die These stimmt, dass Mose diesen Psalm geschrieben hat im zeitlichen Zusammenhang mit den Ereignissen aus Numeri 20, dann hat er nicht nur den Tod vor Augen, darüber haben wir jetzt ein bisschen gesprochen, Miriam und Aaron sterben, sondern er hat auch sein eigenes Versagen vor Augen, wo er nicht exakt die Weisungen Gottes ausgeführt hat, sondern in einer gewissen Tradition gehandelt hat. Er hat das gemacht beim zweiten Mal, was er beim ersten Mal gemacht hat. Dazu war er gar nicht ermächtigt. Dann redet er noch dreist mit dem Volk und er vergreift sich im Ton. Und all das, was da passiert, führt dazu, dass er bestraft wird. Und er mit 120 Lebensjahren, überlegt nochmal, 40 Jahre lang war er da völlig unwichtig, das war die Erziehung am Pharaonenhof. Dann ist er ja rausgegangen und hat diesen Mord begangen, den Totschlag. Dann ist er geflohen, dann hat er 40 Jahre in Midian gewohnt. Eigentlich auch relativ verschwendete Jahre. Und da, wo uns der Mose, den wir klassischerweise kennen, bekannt wird, da ist er ja schon 80. Also als er vor Pharao steht und let my people go, ja, da ist er 80 Jahre alt und Aaron 83. Da stehen Rentner. Ja, und richtig, also keine Altersrentner wie heute mit 67 und Co., sondern nochmal on top. Und der darf nochmal 40 Jahre lang dieses mürrende und mürrische Volk führen. Und dieser Mann, wenn ich recht liege mit der Datierung, letztes Mal der Einschub, schreibt hier, nach 120 Jahren des Lebens unter Gottes Herrschaft, festige das Werk unserer Hände. Möge Gott das, was ich in den 120 Jahren, okay, nur in den letzten 40 Jahren getan habe, segnen. Möge Gott das, wo ich versucht habe, für ihn etwas zu tun, obwohl ich Vollpfosten es falsch gemacht habe, möge Gott dieses Werk festigen. Der Gott, gebt euch nochmal eine Minute Konzentration, der Gott, der sich aus Steinen Kinder für Abraham erwecken vermag, der aus einem Stein neue Kinder für Gott machen könnte, dieser Gott lässt uns Menschen Werke tun für ihn. Ist doch krass. Warum lässt er uns pfeifen, das Evangelium verkünden, wo es die Engel fehlerfrei und rein verkünden würden? Gott baut uns in sein Werk ein, obwohl wir dauernd missbauen. Die Aufgabe gar nicht ausführen, zu spät ausführen, schlecht ausführen, eingeschränkt ausführen. Und selbst wenn wir sie im besten Wissen und Gewissen tun, sind wir am Ende noch stolz auf uns, dass wir was getan haben. Und obwohl Gott das alles weiß, baut er uns Menschen ein. Und deswegen ist das ein wichtiges Gebet. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Weil Gott uns in dieses Leben gestellt hat, um etwas Gutes für ihn zu tun. Es ist wichtig, dass wir es tun, dass wir es nicht nachlässig tun, dass wir nicht anderen Dingen die Erlaubnis erteilen, die Zeit zu rauben, dass wir es tun. Und wenn wir es tun, mögen wir es auch gut tun. Solange wir also hier auf dieser Erde sind, bis die 70, die 80, die 120 Jahre abgelaufen sind, oder bei manch einem schon viel früher der Tod kommt, solange es der Herr auf dieser Erde lässt, will Gott uns hier für etwas einsetzen. Und lasst uns daher herausfinden, was das konkret ist. Da hat jeder seine unterschiedlichen Gaben vom Heiligen Geist bekommen und unterschiedliche Missionsaufträge. Und nachdem wir das herausgefunden haben, lasst uns das auch tun. Und während wir es tun, lasst uns beten, dass Gott das Werk unserer Hände festigt, damit es ein Segen für die Nachwelt wird und William Shatner Unrecht behält, der sagt, wenn ich tot bin, ist alles weg.